Willkommen und hallo zur vierten Episode unseres VR-Podcasts. Wie immer mit dabei, zu meiner Rechten, der Spirit, der Constructor des Podcasts, Honey. Um nicht lange rumzufackeln, stell uns doch bitte mal die heutigen Infos der Episode vor.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Dies sind unsere heutigen Infos. YouTube startet 360-Grad-Livestreams. Microsoft forscht an Ambilight für VR-Systeme. Samsung erhält Patent auf Kontaktlinsen mit Display und Kamera. Und Exoskelett für Virtual Reality. Axon VR kommt.
YouTube startet 360-Grad-Livestreams. Seit circa einem Jahr bietet Googles Videoplattform YouTube 360-Grad-Videos an. Nun folgte der nächste Schritt. Seit Ende April können 360-Grad-Aufnahmen live als Stream betrachtet werden. Den Beginn machte YouTube mit dem Musikfestival Coachella, eins der größten Festivals der Welt. Insbesondere mit VR-Brillen bietet dies zukünftig das Gefühl, mitten im Event zu stehen und doch am heimischen Sofa zu sitzen. Ergänzt werden soll dies noch durch ein Feature namens Spatial Audio. Hier kann man als Android-Nutzer neben dem 360-Grad-Stream auch ein dreidimensionales Klangbild erleben.
Microsoft forscht an Ambilight für VR-Systeme. Das Sichtfeld aktueller VR-Brillen liegt im Schnitt bei ca. 100 Grad. Das entspricht nicht mal annähernd dem tatsächlichen menschlichen Sichtfeld von über 200 Grad. Mit einem größeren Sichtfeld würde zum einen der momentan noch vorhandene Taucherbrilleneffekt wegfallen, zum anderen kann der immer noch häufig auftretenden Motion Sickness vorgebeugt werden. Microsoft forscht derzeit an einer Lösung, beide Effekte zu verringern, ohne dabei die Displaygröße verändern zu müssen. Dies soll mithilfe einer Ambilight-ähnlichen Technik geschehen, bei der das erweiterte Sichtfeld durch um die Linsen angeordnete LEDs emuliert wird. Softwareentwickler können die LED-Steuerung mehr oder weniger automatisiert in ihre Anwendungen integrieren. Das Ganze könnte eventuell als Nachrüstsatz für verschiedene AR- und VR-Brillen erscheinen oder fest in die nächste Brillengeneration integriert werden.
Samsung erhält Patent auf Kontaktlinsen mit Display und Kamera. Der koreanische Elektronikkonzern Samsung arbeitet an einer intelligenten Kontaktlinse. Ausgestattet ist sie mit Display, Kamera, integrierten Antenne und diversen Sensoren. Die Steuerung der Linse erfolgt durch Blinzeln. Wie der Patentantrag offenbart, soll das Display der Kontaktlinse Bilder direkt ins Auge des Trägers projizieren. Für die Datenverarbeitung ist ein externes Gerät, wie beispielsweise ein Smartphone, zuständig. Kontaktlinsen könnten so gegenüber Datenbrillen eine natürlichere und weniger aufdringliche Methode für Augmented Reality-Anwendungen bieten.
Exoskelett für Virtual Reality. Axon VR kommt. Das Unternehmen Axon VR möchte die herkömmliche VR-Erfahrung erweitern und die virtuellen Welten authentischer und fühlbar machen. Dafür arbeitet das Unternehmen derzeit an einer Apparatur, die das möglich machen soll. Das System besteht aus drei Teilen, einem Anzug, dem Exoskelett und einem Bewegungssimulator. Kräfte und Bewegungen können so simuliert werden. Dabei kann das Gerät Bewegungen unterstützen, aber auch Widerstand leisten. Im Anzug selbst sind Sensoren verbaut, mit denen sich Oberflächenbeschaffenheiten und Temperaturen fühlen lassen. In Verbindung mit dem Bewegungssimulator können Neigungen und selbst Treppenstufen simuliert werden. Anwendungsbereiche sieht man bei Vergnügungsparks, Spielhallen oder in Sport und Medizin. Aufgrund der Größe und des sehr hohen Preises ist Axon VR eher nicht für Privatanwender geeignet.
Ja, das war der Infoblog für diese Episode. Und ich freue mich jetzt schon auf den Bericht von Honey, der diesmal sich um die Vergangenheit dreht.
Nintendos Hang zu origineller und fortschrittlicher neuer Technik begann nicht erst mit der Wii oder dem 3DS. Schon früher, lange bevor überhaupt an Videospiele zu denken war, fiel Nintendo immer wieder durch kluge und innovative Spielzeuge auf. So auch 1994. Shoshinkai Exhibition, 14. November. Auf der hauseigenen Gaming-Messe machte Nintendo den ersten Schritt Richtung massentauglichem VR bzw. 3D-Gaming und stellte nach ca. zweijähriger Entwicklungsphase den Virtual Boy vor. Niemand geringerer als Gunpei Yokoi, der Erfinder des bis dato sehr erfolgreichen Game Boys und damit auch der tragbaren Spielekonsole selbst, war auch der Kopf hinter dem Projekt Virtual Boy. Äußerlich wies dieses Gerät durchaus Ähnlichkeiten mit heutigen VR-Brillen auf. Aufgrund des hohen Gewichtes konnte es jedoch nicht einfach auf dem Kopf befestigt werden, sondern wurde mit einem Ständer ausgeliefert, eine Art Stativ. Um den Virtual Boy benutzen zu können, benötigte man also zusätzlich einen Tisch und einen Stuhl. Somit war der batteriebetriebene, als portabel angepriesene Virtual Boy tatsächlich eher eine stationäre Spielekonsole, die sich nicht wirklich zur Mitnahme zu Freunden oder auf Reisen eignete. Einmal aufgebaut, musste dann das Gesicht vor die Brille gepresst werden, was zu einer ziemlich unkomfortablen Sitzhaltung und somit auch unnötig verkrampften Spielerhaltung führte. Am 21. Juli 1995 war es dann soweit. Der Virtual Boy stand in Japans Spielzeugregalen und konnte für 15.000 Yen erworben werden. Knapp einen Monat später folgte dann der Release in den USA, dort zu einem Preis von 180 US-Dollar. Aus heutiger Sicht im ersten Moment eigentlich ein guter Preis, jedoch damals preis-leistungstechnisch nicht wirklich überzeugend. Nach Europa hat es das Gerät aufgrund der schlechten Wertungen und miesen Verkaufszahlen dann leider nie geschafft. Die virtuelle Realität war nun also auch für Privathaushalte erstmals möglich und bezahlbar. Selbstverständlich handelte es sich nicht um virtuelle Realität, wie wir sie heute kennen, sondern lediglich um stereoskopische 3D-Bilder, wie sie heute etwa auf dem Nintendo 3DS bewundert werden können. Weder Bewegungssensoren waren verbaut, noch war das Gerät mit einem hochauflösenden Farbdisplay ausgestattet, sondern mit zwei monochromen Schwarz-Rot-LED-Bildschirmen. Man entschied sich für rote LEDs, da die LCD-Technik zur damaligen Zeit noch nicht für die Darstellung mit einer benötigten Bildwiederholrate von 50 Hz ausgelegt war und ohnehin noch viel zu teuer. Die Displays bestanden also aus jeweils 224 roten LEDs. Diese LEDs waren in einer Reihe angeordnet und eine Mechanik, bei der ein Spiegel in hoher Frequenz hin und her schwang, erzeugte ein Bild von 384x224 Pixeln. Zum Vergleich, moderne VR-Headsets haben eine ca. 15 mal so hohe Auflösung. Durch die Linsen des Virtual Boy betrachtet wurde der Eindruck eines etwa 12 Zoll großen Monitors erweckt. An der Unterseite des taucherbrillenähnlichen Plastikgehäuses wurde ein Gamepad eingesteckt, welches mit zwei Steuerkreuzen und sechs Aktionstasten ausgestattet war. Als Zubehör wurde dann noch ein AC-Adapter angeboten, der eigentlich zur Standardausrüstung hätte gehören müssen, da dies Gerät, wie bereits erwähnt, ohnehin nicht für unterwegs zu gebrauchen war. Ein weiteres Zubehör war das angekündigte Kabel zur Verbindung zweier Geräte für eventuell kommende Multiplayer-Funktionen. Dieses Kabel hat es bis heute nicht in den Verkauf geschafft. Im Laufe der Jahre 1995 und 96 wurden insgesamt nur 22 Spiele veröffentlicht, was für die schwachen Verkaufszahlen auch nicht unbedingt förderlich war. Als bestes und beliebtestes Spiel gilt Mario's Tennis, welches der Konsole sogar beilag. Auch das schon auf dem Game Boy sehr beliebte Wario Land konnte auf dem Virtual Boy überzeugen und erschien sogar in einer deutlich verbesserten Version. Bedingt durch die unausgereifte Technik wurden viele Nutzer schon nach kurzer Spieldauer mit den körperlichen Auswirkungen konfrontiert. Besonders jüngere Kinder zwischen 6 und 10 Jahren, welche eigentlich Nintendos Hauptzielgruppe darstellen, klagten über Kopfschmerzen, Augenbrennen und Übelkeit. Aus diesem Grund und der Tatsache, dass zum Release lediglich 5 teils minderwertige Spiele verfügbar waren, sowie die unkomfortable Nutzung gaben dem Experiment Virtual Boy schon vor dem eigentlichen Launch den Todesstoß. Nintendo hatte sich vorgenommen, im ersten Jahr 3 Millionen Geräte und 14 Millionen Spiele abzusetzen. Dies gelang dem Konzern nicht. Nach nur etwa 770.000 verkauften Einheiten wurde die Produktion 1996 eingestellt. Mit der Einstellung der Konsole selbst wurden auch weitere Arbeiten an allen sich zu der Zeit in Entwicklung befindlichen Spielen gestoppt. Diese blieben somit der Öffentlichkeit bis auf unfertige Vorschauversionen leider verborgen. Der Virtual Boy war seinerzeit voraus und wurde zum Nintendos größtem Flop, welcher am Ende sogar Gunpei Yokoi den Job kostete. Eine kleine Fangemeinde ist dem Virtual Boy jedoch bis heute treu geblieben. Die wenigen vorhandenen Geräte werden gehegt, gepflegt und repariert, so gut es geht. Funktionstüchtige Geräte und einige der seltenen Spielekassetten sind beliebte Sammlerstücke und erzielen heute bei Online-Auktionen und Sammlerbörsen teilweise horrende Summen. Da kann ein Spiel schon mal um die 1000 Dollar kosten. Außerdem gibt es eine aktive Homebrew-Szene, die sogar heute noch für neue Inhalte sorgt. Sollte man sich also zum Kauf entscheiden, kann man mithilfe des Flash Boys, einer von Richard Hutchinson entwickelten, 2007 erschienenen Cartridge speziell für Homebrew-Spiele, auch neue ROMs mit seinem Virtual Boy spielen. Im Jahr 2014 ließ sich in Nintendo erneut die Marke Virtual Boy schützen. Man vermutet, dass eine Wiederveröffentlichung der alten Spiele entweder für den 3DS oder sogar für moderne VR-Headsets geplant ist.
Danke, Hanni. Also das Thema Virtual Boy ist anscheinend 1994 völlig an mir vorbeigelaufen. Aber ich finde es interessant, wie versucht wird, eine schon damals und auch heute noch revolutionäre Idee bzw. Vision der virtuellen Realität mit technisch so beschränkten Mitteln marktauglich zu machen. Aber eigentlich möchte ich so ein Ding. In der nächsten Woche sind wir wieder in der Gegenwart und hier möchte ich euch Anwendungsbereiche der virtuellen Realität und Datenbrillen außerhalb der Spiele- und Unterhaltungswelt vorstellen. Der Avatar im Alltag.
Auch da bin ich sehr gespannt auf deinen Beitrag in der nächsten Woche. Doch erstmal zurück zu dem, was uns aktuell mit unseren Brillen möglich ist. Du hast wieder eine App getestet bzw. eine Empfehlung mitgebracht. Nach der etwas langweiligen, aber nützlichen Kalibrierungs-App von letzter Woche. Erzähl mal, was dürfen die Zuhörer sich diese Woche auf ihr Smartphone laden?
Ja, meine App heißt diesmal VR Mac Pen. Sie wurde entwickelt vom Team CGM und ist im Play Store erhältlich. Die Dateigröße ist mir unbekannt, aber schien recht klein zu sein. Erfreulich war, dass das Spiel kostenlos ist. Ja, jetzt habe ich schon verraten, es handelt sich um ein Spiel. Und zwar, ich würde es mal Geschicklichkeitsspiel im weiteren Sinne nennen. Und zwar bin ich animiert worden durch den nunmehr als Blu-ray erhältlichen Film, beziehungsweise jetzt auch bei Sky zu sehenden Film Pixel. Der Name Mac Pen leitet sich eigentlich von Pac-Man ab. Und das beschreibt eigentlich das Spiel schon ganz gut. Aber vorher vielleicht noch ein paar Daten dazu. Die Levelanzahl, bis jetzt habe ich 3 Level festgestellt, die man einzeln auswählen kann mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die voraussichtliche Spielzeit kann ich nicht genau betitulieren, da ich soeben gerade Level 1 geschafft habe und in Level 2 schon zum Hängen komme. Ein Controller wird nicht benötigt, aber sehr wichtig bei diesem Spiel. Man sollte sich auf einen Stuhl setzen oder frei stehen, aber definitiv mit 360 Grad Drehmöglichkeit und das vielleicht auch mehrmals einmal rum. Also man sollte eventuell auch auf das Ladekabel in diesem Moment verzichten. Ja, ansonsten ist die Steuerung eigentlich ganz gut gelungen, beziehungsweise man steuert sie eigentlich nur durch die Sensorik. Ziel des Spiels ist es, ähnlich wie bei Pac-Man, sein kleines Figürchen durch ein Labyrinth zu steuern, wo gewisse Items verteilt sind, die man auffressen kann. Und dabei muss man dann, damals bei Pac-Man nannte man es ja Geister, versuchen zu entkommen, beziehungsweise nicht von ihnen erwischt zu werden. Hier sind es verschiedenfarbige rote und grüne Kugeln, die sich auf dem Spielfeld verteilen und einen versuchen, mehr oder weniger intelligent aufzufinden. Die durchschnittliche Sternebewertung im Play Store liegt bei 3,4, finde ich fast etwas unterbewertet. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel nicht darüber hinaus über die eigentliche Spielidee nicht sehr viel bietet und man so eventuell die Langzeitmotivation verlieren kann. Aber wie gesagt, für kostenlos finde ich es als VR-Erfahrung und sich mal wie ein kleiner Pac-Man zu fühlen ganz gut. Ja, meine Bewertung habe ich ja gerade schon etwas vorweggenommen. Ich möchte nur gerne noch etwas detaillierter darauf eingehen. Ich persönlich fand das Spiel eigentlich eine ganz erfrischende Erfahrung, weil man halt in eine Spielwelt versetzt wird, die man eigentlich schon seit Ewigkeiten kennt. Und nun durch die zusätzlichen Eindrücke der virtuellen Realität praktisch erweitert wird. Das macht, finde ich, tierisch viel Spaß. Allerdings mit dem kleinen Manko, da im Laufe des Spiels halt keine neuen Spielinhalte beziehungsweise irgendwelche neuen Ideen einfließen, ja, leidet etwas die Langzeitmotivation. Die Levelschwierigkeit nimmt dann auch extrem schnell zu, so dass man, relativ schnell vor dem Aus immer wieder steht. Jetzt würde ich ganz gerne Hanni mal dazu fragen. Du hast das Spiel ja auch, denke ich, ein paar Minuten mal gespielt, was so deine Eindrücke waren.
Ja, ich habe das Spiel auch ein paar Minuten gespielt und ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Also es ist ein ganz nettes Spiel. Man kann es ja für kostenlos auf jeden Fall mal ausprobieren. Was mich tierisch genervt hat, sind diese riesengroßen weißen Bälle, die einem ständig ins Gesicht fliegen. Die hätte ich mir etwas kleiner gewünscht. Als Verbesserungsvorschlag, falls der Autor uns hört.
Zur Erklärung, die Bälle sind halt diese Icons, die ich eben ansprach, die man also einsammeln soll. Also die ruhen schon, aber man bewegt sich halt drauf zu. Und kurz bevor man sie halt dann, fängt oder auffrisst, sind sie so groß, dass sie eigentlich den Rest vom Spielfeld verdecken. Insbesondere schon mal dann auch die gegnerischen bzw. Geisterkugeln.
Ja, also das, was früher die Punkte oder Striche waren, die man aufgefressen hat.
Sind jetzt Monsterbälle.
Sind jetzt Monster, weiße Monsterbälle. So, und die Monsterbälle, die roten und grünen, sind ja noch größer. Die sind ja gewiss doppelt so groß.
Ja.
Ja, da finde ich ein bisschen schade, dass es nur Bälle sind. Also da hätte ich mir schon vielleicht Monster gewünscht, richtige.
Ja, ich denke mal, dieses Spiel ist wahrscheinlich relativ schnell und als kurze Idee entstanden. Und dafür finde ich halt die Umsetzung gut. Und ich würde jetzt mal so als Fazit nehmen, es würde als zweite Version unheimlich viel Potenzial für Erweiterungen zulassen.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Die Spieleidee und die damit verbundene Umsetzung als VR finde ich schon mal klasse.
Ja, also sicher hat das als VR-Titel durchaus Potenzial, Pac-Man. Ja, vielleicht einen kleinen Verbesserungsvorschlag für die Version 2 hätte ich dann noch. Und zwar fände ich es toll, so eine Übersichtfunktion vielleicht zu haben, die man aufrufen kann, dass man sich irgendwie rauszoomen kann und dann das gesamte Spielfeld mal sieht, was natürlich zum einen das Spiel leichter machen würde, aber natürlich diese typische Pac-Man-Erfahrung vielleicht
verstärken würde,
genau, richtig.
Ja, das wäre eine tolle Idee.
Weil es ist manchmal schon nicht ganz einfach, wenn die Geister oder die Bowlingbälle von hinten angerollt kommen oder von der Seite und man das in dem Moment natürlich nicht sieht.
Da wären wir dann bei der nächsten Patententwicklung, der VR-Rückspiegel.
Ja, oder sowas, genau. Ja gut, das wäre natürlich eine andere Möglichkeit, oben vielleicht im Fenster einen kleinen Rückspiegel einzubauen.
Ja, das stimmt. Also wenn man tatsächlich dann mal rumdreht sich und hat nicht mitgekriegt, dass man die ganze Zeit eigentlich schon von einem etwas langsamen Geist, aber verfolgt wurde, dann rasselt man doch relativ schnell in ihn hinein.
Das stimmt. Und das ist natürlich auch ein bisschen unfair. Oder die Geister müssten Geräusche machen, die man von hinten wahrnimmt.
Wo wir dann dabei wären?
3D-Headset bräuchte man dann natürlich.
3D-Headset und 3D, ja, hast du recht.
Ja, aber sonst zum Ausprobieren auf jeden Fall und als ersten Versuch einer Pac-Man-App ist das auf jeden Fall empfehlenswert und kann man sich mal runterladen.
Ja, installiert sich in Sekunden und genau.
Ich meine, es wären so 15 MB oder sowas gewesen. Also wirklich nicht groß.
Ja. Ja, dann würden wir euch viel Spaß wünschen und das wäre die App für diese Woche.
Ja, danke für die App-Empfehlung. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Wer möchte, kann uns auf unserer Internetseite besuchen. www.vrpodcast.de, alles zusammengeschrieben. Uns Kommentare hinterlassen, uns E-Mail schreiben, uns auf Twitter folgen. All das könnt ihr tun und wir freuen uns und beantworten jede Mail persönlich. Das machen auch nicht viele. Ja, im Anschluss, wie immer, unser freies Gespräch. Ihr könnt zuhören, wenn es euch interessiert, oder ihr könnt es lassen. Ja, wir verabschieden uns auf jeden Fall und sind schon mal
weg. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Hanni, wie fandest du unsere vierte Episode?
Wunderschön.
Wunderschön?
War die beste.
War die beste? Es wird immer die beste sein, die nächste.
Zumindest bei der Aufnahme war es die beste.
Ja. Bevor wir gleich, denke ich, zum interessantesten Thema von heute kommen, dem Virtual Boy von dir, würde ich ganz gerne mal noch über die News sprechen, wie immer. Diesmal hatten wir ja doch einen leichten Schwerpunkt auf die technischen Innovationen, die rund um VR-Brillen möglich sein könnten, werden, geplant sind. Das finde ich ja schon krass. Eine Linse, ein ganzes 3D-Animations-Pack-Gestell, wie man es nennen sollte. Eigentlich müsstest du da mal ein Foto zu veröffentlichen zu dem Ding. Und dann Ambient Light in der Brille. Ja. Das fand ich schon krass. Wie stehst du denn zu den Innovationen, Ideen?
Ja, bis auf die Tatsache, dass ich mit Kontaktlinsen nicht so viel anfangen kann, weil ich da immer 3 Minuten brauche, um die rein und rauszubringen, wäre das natürlich eine tolle Sache, um Gewicht und Platz am Kopf zu sparen.
Ich kann mir das ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, dass man eine Kontaktlinse im Auge hat, wo ein scharfes Bild wie so ein Head-Up-Display im Auto reingeblendet wird.
Aber das wird ja wahrscheinlich eher dann im Bereich Augmented Reality.
Ja.
Also es wird ja kein geschlossenes Bild sein. Du wirst ja weiterhin da durchgucken können.
Ja, so habe ich es auch in dem Artikel, den ich als Grundlage hatte, verstanden.
Aber es ist natürlich schon eine coole Sache, dann sich mal einmal richtig wie Terminator zu fühlen.
Und dies könnte natürlich auch die Augmented Reality mit den, wenn wir jetzt mal im Bereich der Spielesektor bleiben, auch mit den normalen Konsolenspielen verbinden. Dass du praktisch, was weiß ich, ein Ego-Shielder Battlefield Teil 18 dann mit zusätzlichen Informationen halt, mit dem HUD, sage ich mal,
ja.
Zielvorrichtung oder Infos, Radarinformationen oder sonst was praktisch verbunden kriegt. Wie ja jetzt auch schon Gadgets, wie irgendwelche Apparaturen, die man sich an den Arm schnallen kann. Ich komme jetzt nicht auf den Namen beim letzten Spiel, Far Cry 4, Nee, ich glaube nicht. Dieses Pitboy ist das Ding bei
Fallout
4, genau, richtig, sowas. Und ich sag mal, sowas könnte man sich natürlich dann mit den Brillen vorstellen.
Ja.
Ja. Ja, ich meine aber auch, ich persönlich bin ja Fan von Ambilight. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass Ambilight dir persönlich so außer einer schönen Hintergrundbeleuchtung einfarbig nicht so viel bringt.
Ne, beim Fernseher jetzt nicht unbedingt. Also aber in einer VR-Brille kann ich mir das gut vorstellen. Als erweitertes Sichtfeld.
Ob das wirklich seinen Effekt da hat oder einfach nur schön aussieht, da bin ich natürlich auch gespannt drauf. Ich sagte ja schon mal mit dem Nachrüsten, da glaube ich ja nicht so dran, aber...
Ja, wieso nicht, ne? Kannst du sicher irgendwie da so reinkleben.
Genau, in die LED-Leisten.
Geht bestimmt.
Die Mini-LED-Leisten.
Natürlich.
Ja, und dann hatten wir noch deine Robotik-Apparatur. Mir fällt kein besserer Begriff dafür ein.
Exoskelett.
Genau, Exoskelett, stimmt.
Exoskelett und Motion Bewegungssen.
Das Ding muss ja dann eigene Motoren haben, um einfach die Widerstände von irgendwelchen Bewegungsvorgängen ja zu simulieren. Treppensteigen hast du ja genannt oder so. Ich sag dir scherzhaft, dann kannst du wahrscheinlich auch Schienenbein- und Ellenbogenbrüche simulieren.
Bestimmt.
Die dann vielleicht sehr realistische Auswirkungen haben. Aber es wird schon
wahrscheinlich sind da irgendwie so Nadeln oder was, die dir dann reingestochen werden.
Aber so ein Gerät könnte ich mir halt ganz gut vorstellen, dass das demnächst in Freizeitparks oder so steht, wie auch die Fahrsimulatoren zum Beispiel, die ja auch so im Bereich von, ich sag mal, vielleicht 50, 100.000 Euro liegen, die ja dann so mit extra Geld 5 bis 10 Minuten genutzt werden können.
Naja, sagte ich ja, dass das die eigentliche Zielgruppe ja erstmal sein wird. Also eher weniger für privat, denke ich.
Für die wenigsten. Gut, ich meine, mein eigenen Fahrsimulator, der hier oben steht, der Ferrari.
Wenn ich natürlich schon einen eigenen Raum für HTC Vive habe, dann kann ich da sicherlich auch in die Mitte das Gerät hinstellen.
Ja.
Wobei ich dann wieder kein Vive brauche. Da reicht dann auch PlayStation VR.
Aber eine Preisvision war nirgendwo noch bei deiner Forschung,
nein.
Bei deiner Recherche angegeben.
Leider nein, aber ich denke mal, es wird schon einige 1.000 Euro kosten.
Ja.
Also einige, weiß ich nicht, aber...
Doch, also bin ich... Ich überlege, dass dieses semi-professionelle Fahrsimulator ja auch schon im Bereich von 20.000 Euro lag. Oder dann hatten wir ja auch schon mal diese virtuelle Spielekugel, wo man so reingehen kann, wo von allen Seiten Beamer ein Bild dreidimensional um dich herum projizieren und du dich praktisch frei bewegen kannst. Da haben wir auch ja vor längerer Zeit, ich glaube schon ein Jahr her, mal drüber gesprochen. Das lag ja auch jenseits der 20.000 Euro.
Ja, aber geht doch eigentlich.
Ja, klar, natürlich.
Mein Gott.
Ja, verkaufen wir das Auto.
Ja.
Zieh eine kleinere Wohnung, dann passt das schon.
Nee, eine größere brauchst du ja dann.
Ja, aber wenn wir jetzt schon bei Preisen sind, ja, richtig. Die Wohnung kannst du direkt mitsimulieren lassen, das passt dann.
Ach so, ja.
Aber wenn wir gerade schon bei Preisen sind, ganz interessant, das war ja dein Bericht, Virtual Boy, und wie sieht's denn aktuell um den Virtual Boy aus? Du hast ja eben schon mal so ganz leicht angedeutet, die Sache, aber hast das ja auch noch ein bisschen vertieft, die Suche nach Virtual Boys.
Ja, wie gesagt, er wird ja nicht mehr hergestellt. Nur gebraucht zu haben. Hey, die Konsole selber kann man sich eigentlich ja, wenn man es unbedingt haben will, schon noch leisten. Also du kriegst einen funktionstüchtigen Virtual Boy im Bereich von $300 aus den USA oder aus Japan zugeschickt.
Die Spiele, aber die waren dann schon im Vergleich dann sehr teuer, fand ich.
Aber ja, auch nicht alle. Du kriegst auch sicherlich Spiele für 20, 30, 50 Euro.
Ah, okay.
Aber natürlich gibt es einige sehr seltene Exemplare, wo dann auch hohe Preise bis zu $1000 oder mehr bezahlt werden. Und das ist natürlich schon heftig für ein Spiel, für ein Spiel-Cartridge.
Werden nachträglich die Entwicklungsgebühren wieder reingeholt.
Aber wie gesagt, es gibt ja für die Homebrew-Software, da ist ja die Software ist kostenlos und da kriegst du ja jede Menge neu entwickelte Spiele noch, die du dann da drauf spielen kannst.
Ja, ich merke schon, du bist so ein bisschen heiß darauf.
Ja, ich würd's gerne mal ausprobieren, auf jeden Fall. Aber ja, längerfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht.
Nee, ja, allein aufgrund der, wie hast du es genannt, körperlichen Schäden, die man davon trägt, wenn man das Gerät benutzt.
Ja, also wenn man keinen perfekten Tisch hat, ne? Also hier auf dem Tisch zum Beispiel, der nur 30 cm hoch ist.
Muss ich schon davor legen.
Wird schon schwierig. Aber ja, auf jeden Fall interessant.
Was ich interessant finde, ich hatte es ja kurz in meinem Kommentar auch dazu gesagt, 94, da war ich eigentlich schon für sämtliche technischen Innovationen offen, aber das ist völlig an mir vorbeigezogen. 94 definitiv Konsolenspieler, PlayStation 1, würde ich sagen. Die kam ja auch irgendwo um den Dreh rum raus, richtig?
PlayStation 1 kam 94, ja.
Ja, da war ich dabei.
Der Virtual Boy kam ja erst 95. Ist ja 94 vorgestellt worden.
Ja, okay.
Also und nach der PlayStation.
Auch Nintendo technisch gesehen war ich vorher natürlich mit dem Game Boy unterwegs. Von daher finde ich es wirklich interessant, dass ich erst mit den Berührungspunkten des neuen VRs den Virtual Boy gefunden oder beziehungsweise ja auch jetzt von dir vorgestellt bekommen habe.
Ja, das liegt ja vermutlich daran, dass er es nicht nach Europa geschafft hat und demnach wahrscheinlich bei uns auch nicht so präsent in den Medien war und es keine Fernsehwerbung lief und
Ja, du sprichst gerade Werbung an, also das kann ich eigentlich nur jedem Hörer empfehlen, sich mal den einen oder anderen Werbespot von damals auf YouTube oder du hast da eine Internetseite gefunden, wo die präsentiert wurden, anzuschauen, das ist schon sensationell. Ganz wichtig, Batterien sind nicht included.
Genau. Und es gab noch kein Internet. Also für den Normalsterblichen.
Ja, das war ein bisschen ein Fauxpas von mir. Ich hatte mal Hanni gefragt, wie denn damals so die Amazon-Resonanzen waren.
Amazon gab es erst seit einem Jahr und war ein reiner Buchhändler damals.
Ja. Ja, aber ich denke aber auf alle Fälle ein sensationell cooles Gerät für die Zeit damals.
Ja, fanden die Leute scheinbar nicht damals.
Ich würde gerne mal wissen, auch die Entwicklungskosten und so weiter. Ich meine, wenn das schon einen so bekannten Menschen den Job kostet, war das, glaube ich, schon nicht gut.
Ja, und die, ja, es war wahrscheinlich auch die nicht unbedingt was für die Zielgruppe von Nintendo.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, du hast es ja erwähnt, mit $180 für so eine Innovation, auch wenn sie aus heutiger Sicht vielleicht technisch gesehen so ja, banal oder wie auch immer oder auch einfach gestrickt gewesen war, wie man sich vorstellen, fand ich $180 so ein Gerät, da hätte man auch wahrscheinlich schon 13 Millionen Stück verkaufen müssen, um die Entwicklung und alles, was dahinter hängt, wieder reinzuholen.
Ja gut, also es waren ja keine teuren Displays verbaut. Ja, das waren ja nur ein paar.
Du meinst die Innovation allein? Paar
LEDs.
Ja. Stimmt natürlich, 320 mal so viel so Pixel, das ist schon.
Ja, es waren ja nur pro Auge 224 LEDs. Gut. Die kosten ja nichts. Also ich glaube, an Materialwert war da auch nicht so viel dran. Klar, die Entwicklungskosten.
Da kannst du natürlich recht haben. Ich sehe schon, wir kommen nicht drum her, mal uns einen Virtual Boy zu besorgen.
Es gibt ja Emulatoren, auch für Virtual Boy Spiele.
Ah ja, okay.
Bringt natürlich nicht viel. Hast du natürlich kein 3D-Bild, ne?
Ja gut, also man kann ja vielleicht hier so eine stereoskope Brille aufziehen, rot-grün oder so. Das macht natürlich bei einem roten Bild sehr viel Sinn, eine rot-grün Brille aufzuziehen.
Vor allen Dingen hättest du ja zwei Bilder nebeneinander auch dann wieder. Auch ja, bei der Emulation. Könnte,
das weiß ich, das. Ja.
Gut, das wäre natürlich ein Emulator. Also eine Emulator-App.
Meinst du nicht, wollte ich ja demnächst kommt für VR-Brillen der Virtual Boy-Emulator?
Wahrscheinlich gibt es schon eine.
Ja, das können wir ja mal bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche mal
versuchen. Es gibt ja für alles mögliche Emulatoren für Android, ja. Und warum nicht auch das?
Ja, sprechen wir nächste Woche nochmal drüber, würde ich sagen. Wir schießen auch so lange über das Ziel hinaus. Unsere 30 Minuten sind wieder ratzfatz umgegangen.
Ja.
Fast doppelt so schnell, finde ich, wie letztes Mal.